Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Osterfolge von 2024. Und zuallererst, vielleicht hört ihr es, ich habe ein kleines bisschen Allergien und bin dadurch ein bisschen nasal. Also verzeiht mir bitte, wenn ich mich ein bisschen nasal anhöre. Und die zweite Sache, verzeiht mir bitte auch, dass diese Folge einen Tag zu spät kommt. Denn ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und ja, hatte jetzt keine Lust, mein ganzes Mikrofon-Equipment mitzunehmen. Und dann bleibt einem häufig nichts anderes übrig, als ja ein bisschen später es aufzunehmen oder eben vorzuproduzieren. Und ich hatte schon eine Folge vorproduziert und ja, nicht, dass ihr euch wundert, dass diese Folge ein bisschen später da ist. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr ein wunderbares Osterfest hattet. Meins war wunderbar, auch schön familiär. Und gleichzeitig bin ich zurückgekommen nach Berlin und dann freut man sich direkt, wenn man seinen fast neuen E-Scooter, also ein Glück, habe ich ihn auch Gebrauch gekauft, umgekippt auf der Straße sieht und sich dann auch denkt, ja, was für Leute laufen hier eigentlich rum, die das Eigentum von anderen einfach so beschädigen. Und da musste ich auch drüber nachdenken, dass genau sowas einen aber auch im Stoizismus üben und auch in der Anwendung der Prinzipien üben, also beziehungsweise trainieren. Weil klar, man kann es ja dann eh nicht mehr ändern. Und ich wollte so oder so die Farbe von meinem ändern. Deshalb ist es jetzt auch gar nicht so, so schlimm, dass da jetzt ein Riss drin ist, weil dann baue ich einfach die ganze Verkleidung ab und baue sie wieder ran in einer neuen Farbe. So, genug über diese kleinen Kleinigkeiten aus meinem Leben. Lasst uns direkt wieder zu Friedrich Nietzsche übergehen. Die Causa sui ist der beste Selbstwiderspruch, der bisher ausgedacht worden ist. Eine Art logischer Notzucht und Unnatur. Aber der ausschweifende Stolz des Menschen hat es dahin gebracht, sich tief und schrecklich gerade mit diesem Unsinn zu verstricken. Das Verlangen nach Freiheit des Willens in jenem metaphysischen Superlativverstande, wie er leider noch immer in den Köpfen der Halbunterrichteten herrscht, das Verlangen, die ganze und letzte Verantwortlichkeit für seine Handlungen selbst zu tragen und Gott, Welt, Vorfahren, Zufall, Gesellschaft davon zu entlasten, ist nämlich nichts Geringeres als eben jene Causa sui zu sein und mit einer mehr als münchhausischen Verwegenheit sich selbst aus dem Sumpf des Nichts an den Haaren ins Dasein zu ziehen. Gesetzt, jemand kommt dergestalt hinter die bäurische Einfalt dieses berühmten Begriffs freier Wille und streicht ihn aus seinem Kopfe, so bitte ich ihn nunmehr, seine Aufklärung noch um einen Schritt weiter zu treiben und auch die Umkehrung jenes Unbegriffs freier Wille aus seinem Kopfe zu streichen. Ich meine den unfreien Willen, der auf einen Missbrauch von Ursache und Wirkung hinausläuft. Man soll nicht Ursache und Wirkung fehlerhaft verdinglichen, wie es die Naturforscher tun. Und wer gleich ihnen heute im Denken neutralisiert, gemäß der herrschenden mechanistischen Tölpelei, welche die Ursache drücken und stoßen lässt, bis sie wirkt. Man soll sich der Ursache, der Wirkung, eben nur als reiner Begriffe bedienen. Das heißt, als konventioneller Fiktionen zum Zwecke der Bezeichnung, der Verständigung, nicht der Erklärung. Im an sich gibt es nichts von Kausalverbänden, von Notwendigkeit, von psychologischer Unfreiheit. Da folgt nicht die Wirkung auf die Ursache. Das regiert kein Gesetz. Wir sind es, die allein die Ursachen des Nacheinander, des Füreinander, die Relativität, den Zwang, die Zahl, das Gesetz, die Freiheit, den Grund, den Zweck erdichtet haben. Und wenn wir diese Zeichenwelt als an sich in die Dinge hineindichten, hineinmischen, so treiben wir es noch einmal, wie wir es immer getrieben haben, nämlich mythologisch. Der unfreie Wille ist Mythologie. Im wirklichen Leben handelt es sich nur um starken und schwachen Willen. Es ist fast immer schon ein Symptom davon, wo es bei ihm selber mangelt, wenn ein Denker bereits in aller Kausalverknüpfung und psychologischer Notwendigkeit etwas von Zwang, Not, Folgen, Müssen, Druck, Unfreiheit herausfühlt. Es ist verräterisch, gerade so zu fühlen. Die Person verrät sich und überhaupt wird, wenn ich recht beobachtet habe, von zwei ganz entgegengesetzten Seiten aus, aber immer auf eine tief persönliche Weise die Unfreiheit des Willens als Problem gefasst. Die einen wollen um keinen Preis ihre Verantwortlichkeit, den Glauben an sich, das persönliche Anrecht auf ihr Verdienst fahren lassen. In Klammern, die eitlen Rassen gehören dahin. Die anderen wollen umgekehrt nichts verantworten, an nichts schuld sein und verlangen. Aus einer innerlichen Selbstverachtung heraus, sich selbst irgendwohin abwälzen zu können. Diese Letzteren pflegen sich, wenn sie Bücher schreiben, heute der Verbrecher anzunehmen. Eine Art von sozialistischem Mitleiden ist ihre gefährlichste Verkleidung. Und in der Tat, der Fatalismus der Willensschwachen verschönert sich erstaunlich, wenn er sich als La Religion de la souffrance humaine einzuführen versteht. Es ist sein guter Geschmack. Man vergebe es mir als einem alten Philologen, der von der Bosheit nicht lassen kann, auf schlechte Interpretationskünste den Finger zu legen. Aber jene Gesetzmäßigkeit der Natur, von der ihr Physiker so stolz redet, wie als ob, besteht nur dank eurer Ausdeutung und schlechten Philologie. Sie ist kein Tatbestand, kein Text, vielmehr nur eine naiv-humanitäre Zurechtmachung und Sinnverdrehung, mit der ihr den demokratischen Instinkten der modernen Seele sattsam entgegenkommt. Überall Gleichheit vor dem Gesetz. Die Natur hat es darin nicht anders und nicht besser als wir. Ein artiger Hintergedanke, in dem noch einmal die pöbelmännische Feindschaft gegen alles Bevorrechtete und Selbstherrliche insgleichen ein zweiter und feinerer Atheismus verkleidet liegt. Ni Dieu, ni Maître. So wollt auch ihr's. Und darum hoch das Naturgesetz, nicht wahr? Aber wie gesagt, das ist Interpretation, nicht Text. Und es könnte jemand kommen, der mit der entgegengesetzten Absicht und Interpretationskunst aus der gleichen Natur und im Hinblick auf die gleichen Erscheinungen gerade die tyrannisch rücksichtslose und unerbitterliche Durchsetzung von Machtansprüchen herauszulesen verstünde. Ein Interpret, der die Ausnahmslosigkeit und Unbedingtheit in allem Willen zur Macht dermaßen euch vor Augen stellte, dass fast jedes Wort und selbst das Wort Tyrannei schließlich unbrauchbar oder schon als schwächende und mildernde Metapher als zu menschlich erschiene. Und der dennoch damit endete, das Gleiche von dieser Welt zu behaupten, was ihr behauptet, nämlich, dass sie einen notwendigen und berechenbaren Verlauf habe. Aber nicht, weil Gesetze in ihr herrschen, sondern weil absolut die Gesetze fehlen. Und jede Macht in jedem Augenblicke ihre letzten Konsequenzen zieht. Gesetzt, dass auch dies nur Interpretation ist, und ihr werdet eifrig genug sein, dies einzuwenden. Nun, umso besser. Die gesamte Psychologie ist bisher an moralischen Vorurteilen und Befürchtungen hängen geblieben. Sie hat sich nicht in die Tiefe gewagt. Dieselbe als Morphologie und Entwicklungslehre des Willens zur Macht zu fassen, wie ich sie fasse, daran hat noch niemand in seinen Gedanken selbst gestreift. Sofern es nämlich erlaubt ist, in dem, was bisher geschrieben wurde, ein Symptom von dem, was bisher verschwiegen wurde, zu erkennen. Die Gewalt der moralischen Vorurteile ist tief in die geistige, in die anscheinend kälteste und voraussetzungsloseste Welt gedrungen. Und wie es sich von selbst versteht, schädigend, hemmend, blendend, verdrehend. Eine eigentliche Physiopsychologie hat mit unbewussten Widerständen im Herzen des Forschers zu kämpfen. Sie hat das Herz gegen sich. Schon eine Lehre von der gegenseitigen Bedingtheit der guten und der schlimmen Triebe macht als feinere Immoralität einem noch kräftigeren und herzhaften Gewissen Not und Überdruss. Noch mehr als eine Lehre von der Ableitbarkeit aller guten Triebe aus den schlimmen. Gesetzt aber jemand nimmt gar die Affekte Hass, Neid, Habsucht, Herrschsucht als lebensbedingende Affekte, als etwas, das im Gesamthaushalte des Lebens grundsätzlich und grundwesentlich vorhanden sein muss, folglich noch gesteigert werden muss, falls das Leben noch gesteigert werden soll. Der leidet an einer solchen Richtung seines Urteils, wie an einer Seekrankheit. Und doch ist auch diese Hypothese bei weitem nicht die peinlichste und fremdeste in diesem ungeheuren, fast noch neuen Reiche gefährlicher Erkenntnisse. Und es gibt in der Tat 100 gute Gründe dafür, dass jeder von ihm fernbleibt, der es kann. Andererseits ist man einmal mit seinem Schiffe hierhin verschlagen, nun wohl an, jetzt tüchtig die Zähne zusammengebissen, die Augen aufgemacht, die Hand fest am Steuer. Wir fahren geradewegs über die Moral weg. Wir drücken, wir zermalmen vielleicht dabei unseren eigenen Rest Moralität, indem wir dorthin unsere Fahrt machen und wagen. Aber was liegt an uns? Niemals noch hat sich verwegenen Reisenden und Abenteurern eine tiefere Welt der Einsicht eröffnet. Und der Psychologe, welcher dergestalt Opfer bringt, ist nicht das Sacrificio del Intelletto, im Gegenteil, wird zumindest dafür verlangen dürfen, dass die Psychologie wieder als Herrin der Wissenschaften anerkannt werde, zu deren Dienste und Vorbereitung die übrigen Wissenschaften da sind. Denn Psychologie ist nunmehr wieder der Weg zu den Grundproblemen. Zweites Hauptstück: Der freie Geist. In welcher seltsamen Vereinfachung und Fälschung lebt der Mensch? Man kann sich nicht zu Ende wundern, wenn man sich erst einmal in die Augen für dies Wunder eingesetzt hat. Wie haben wir alles um uns hell und frei und leicht und einfach gemacht? Wie wussten wir unseren Sinnen einen Freipass für alles Oberflächliche, unserem Denken eine göttliche Begierde nach mutwilligen Sprüngen und Fehlschüssen zu geben? Wie haben wir es von Anfang an verstanden, uns unsere Unwissenheit zu erhalten um eine kaum begreifliche Freiheit, Unbedenklichkeit, Unvorsichtigkeit, Herzhaftigkeit, Heiterkeit des Lebens, um das Leben zu genießen. Und erst auf diesem nunmehr festen und granitenen Grunde von Unwissenheit durfte sich bisher die Wissenschaft erheben. Der Wille zum Wissen auf dem Grunde eines viel gewaltigeren Willens, des Willens zum Nichtwissen, zum Ungewissen, zum Unwahren. Nicht als ein Gegensatz, sondern als seine Verfeinerung. Mag nämlich auch die Sprache hier wie andererwärts nicht über ihre Plumpheit hinaus können und fortfahren, von Gegensätzen zu reden, wo es nur gerade und mancherlei Feinheit der Stufen gibt. Mag ebenfalls die eingefleischte Tartüfferie der Moral, welche jetzt zu unserem unüberwindlichen Fleisch und Blut gehört, uns Wissenden selbst die Worte im Munde umdrehen. Hier und da begreifen wir es und lachen darüber, wie gerade noch die beste Wissenschaft uns am besten in diese vereinfachten, durch und durch künstlichen, zurecht gedichteten, zurecht gefälschten Welt festhalten will. Wie unfreiwillig willig den Urtum liebt, weil sie, die Lebendige, das Leben liebt. Spannend. Aber irgendwie auch ein sehr interessanter Grundgedanke, den ich so interpretiere, dass es viele Leute gibt, die lieber nicht wissen und gut leben, als wissen und schlecht leben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.